Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite an euch alle. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. Wir feiern Karfreitag. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, kann man das eigentlich feiern? Karfreitag? Das ist doch ein entsetzlicher Tag. Dieses Bild, was wir hier sehen, ist ein entsetzlicher Anblick. Wenn wir da den Mann am Kreuz anschauen. Vorgestern hat es der Schauspieler Henning Baum zur besten Sendezeit in RTL beschrieben, was Kreuzigung eigentlich bedeutet. Nachdem Jesus auf grausamste Weise verspottet, ausgepeitscht und entgegen allem Recht zum Tode verurteilt wurde, legte man ihn aufs Holzkreuz. Man streckte gewaltsam seine Arme auseinander, trieb 18 cm lange Nägel durch seine Handgelenke. Danach wurden die Beine zur Seite gedrückt und zusammen oberhalb des Fußgelenks ebenfalls ans Kreuz genagelt. Und dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Und durch die am Kreuz hängende Haltung ist es regelrecht unmöglich zu atmen. Und um wenigstens kurz Luft holen zu können, musste sich Jesus jedes Mal unter höllischen Schmerzen auf diesen Nägeln aufrichten, bis er diesen aussichtslosen Todeskampf schließlich verlor und starb. Ich frage mich, was gibt es da zu feiern? Das ist doch barbarisch, was da passierte. Haben wir Christen einen Schaden, dass wir sowas feiern? Wenn es nur diesen Karfreitag gäbe, dann wäre es in der Tat krank, sowas zu feiern. Aber das Bild, das ganze Bild ist immer größer als der Ausschnitt. Eine Geburt ist im Grunde genommen auch etwas Barbarisches, wenn man sie nur bis zum Zeitpunkt betrachtet, wo das Köpfchen so fast durch ist. Und trotzdem feiern wir Geburtstag. Denn es gibt eben auch diesen Momenten, wo dieses neue Leben auf dieser Welt beginnt und wo dieses Baby der Mutter in den Arm gelegt wird und sie einfach nur noch überglücklich ist. Und so ist es mit der Kreuzigung auch. Wir lesen in Offenbarung 5, die Verse 9 bis 10, einen gewaltigen Karfreitags-Festtagsgesang. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, und damit ist Jesus gemeint, du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht. Und sie werden auf der Erde regieren. Das ist das große Bild. Und dieses barbarische Gemetzel von Karfreitag, durch dieses barbarische Gemetzel hat Jesus Menschen der gesamten Welt für Gott freigekauft. Er hat ihnen Zutritt verschafft zu diesem Königreich. Sie sollten wieder in der engen Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer leben und er hat sie damit auch zurückversetzt in ihre ureigentliche Bestimmung, nämlich auf Erden zu regieren. Das war ja von Anfang an der Schöpfung so gedacht. Ja, die Menschen sollten herrschen über die Schöpfung, sich die Schöpfung untertan machen, aber in einer guten Weise, indem sie die Schöpfung bebauen und auch bewahren. Und dort in diese ureigentliche Bestimmung hat Jesus die Menschen wieder zurückgeführt durch sein Opfer am Kreuz. Und ohne diesen Blick hier von Offenbarung 5, ohne diesen Blick auf das ganze Bild, ist Karfreitag eigentlich nur ein barbarischer Gewaltexzess, der eigentlich nur zu verurteilen ist. Aber Jesus hatte eben diese größere Sicht. Er sah diese herrliche Zukunft, die sein Opfer für Milliarden von Menschen eröffnen würde. Er sah diese riesige, unzählbare Schar von Menschen, die durch sein Sterben leben werden. Und zwar ewig leben werden in Gottes neuer Welt, wo das Böse keinen Platz mehr hat und auch keine Macht mehr haben wird. Wo die Welt wieder heil ist. Dort wird pure Freude sein. Und wir lesen von dieser Freude auch in Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus hatte das ganze Bild, das große Bild vor Augen. Jesus hatte am Kreuz diese herrliche Zukunft vor Augen. Für Jesus war Karfreitag der wahre Friday for Future. Freitag für die Zukunft. Und man kann diesen Tag auch sehr, sehr gut mit der heutigen Bewegung Fridays for Future vergleichen. Denn genau wie an Jesus scheiden sich an dieser Bewegung ja auch irgendwie so die Geister, ja? Die einen sind voll begeistert für diese Bewegung, ja, und die sehen so vor ihrem inneren Auge als großes Bild irgendwie so eine emissionsfreie Welt. Sie sehen, wie sich die Schöpfung langsam erholt und wie Menschen noch viele, viele Generationen lang im Einklang mit der Schöpfung glücklich auf dieser Welt leben können und dabei auch eine nachhaltige Art von Wohlstand genießen werden. Die Gegner von Fridays for Future, die sehen stattdessen als Bild die Kosten, die damit zusammenhängen. Mit diesem völlig übertriebenen Umweltschutz. Sie befürchten den Verlust des Wohlstandes und sie denken, dass diese Ideen ja gar nicht umsetzbar sind, jedenfalls nicht ohne, dass alles irgendwie unbezahlbar teuer wird und wir mit steinzeitlichen Einschränkungen in Mobilität und Konsum rechnen müssten. Beide Seiten sehen also einen Ausschnitt des ganzen Bildes. Ja? Die Befürworter dieser Bewegung sehen sehr einseitig die große Zukunftsvision einer gesunden Schöpfung und die Gegner sehen sehr einseitig die Kosten, die das verursacht. Dabei kann man das nicht voneinander trennen. Genauso wie man Karfreitag und Ostern nicht voneinander trennen kann. Mit Ostern, mit der Auferstehung Jesu, beginnt das neue Leben, beginnt das Heil, das Gott schon immer für die Menschen geplant hatte. Und der Karfreitag, den wir heute feiern, ja, der Karfreitag ist der Tag der Kosten. Heute ist der Tag der Kosten für Gottes große Vision. Und ohne Gottes große Vision von der Rettung der Menschen wäre dieser Tag für Jesus unmöglich durchführbar gewesen. Er war ja schließlich auch nur ein Mensch. Aber weil er Ostern und weil er diese neue Welt Gottes vor sich sah, war er in der Lage, die Kosten zu tragen. Weil er am Karfreitag schon die Erlösung vor sich sah, wie du erfüllt von Freude im herrlichen Reich Gottes ewig leben wirst, das sah er vor sich. Deshalb konnte er sich als der Unschuldige opfern und diesen schrecklichen Tod am Kreuz ertragen. Jesus hatte also eine starke und eine klare Vision für dich und für diese Welt. Und deshalb war er auch bereit, die Kosten zu übernehmen. Also wir merken, eine Vision alleine, die reicht nicht aus. Wenn wir nur die Vision sehen, uns aber dagegen weigern, die Kosten dieser Vision so zu realisieren, dann wird eine Vision ganz schnell auch zu einer Illusion. Wir werden dann nie bereit sein, diese Vision, dieses große Bild wirklich anzupacken, uns dieser Sache wirklich hinzugeben, sondern wir werden immer nur von dieser tollen Sache träumen, sie aber nie wirklich anpacken. Auf der anderen Seite hilft es aber auch nicht weiter, immer nur auf die Kosten zu schauen, ohne wirklich von der Vision, von dem großen Bild ergriffen zu sein. Wenn wir zu einseitig immer nur auf die Kosten schauen, immer nur die Kosten betonen, dann werden wir bald von Verlustängsten bestimmt sein. Und das führt dann dazu, dass wir panisch an dem festhalten, was wir haben und uns gegen jede echte Weiterentwicklung sperren. Das ist, wenn man immer auf die Kosten schaut. Und ich bin so froh, dass Jesus beides im Blick hatte. Die große Vision von Ostern und allem, was mit Ostern begonnen hat, aber eben auch die Kosten von Karfreitag. Karfreitag ohne Ostern ist schlicht und ergreifend unerträglich und auch in keinster Weise einleuchtend. Aber Ostern ohne Karfreitag ist ein reiner Tagtraum, eine Illusion, die zu nichts führt. Heute ist Karfreitag. Heute feiern wir, dass Jesus die Kosten getragen hat. Und das ist wirklich ein Grund zu feiern. Ich wurde einmal von einem Ehepaar zum Essen eingeladen, als sie die letzte Hausrate überwiesen haben. Da geht es ja auch um Kosten. Was gibt es denn da zu feiern, wenn einem die Bank tausende Euro nimmt? Was gibt es da zu feiern, könnte man sich überlegen. Ganz einfach, der Preis ist bezahlt. Oder wie Jesus am Kreuz sagte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus hat uns freigekauft. Er hat uns erlöst, losgekauft. Das ist, was an Karfreitag passierte. Und es gibt unzählige Stellen im Neuen Testament, wo das genauso beschrieben wird. Ihr seid freigekauft, losgekauft. Erkauft, das sind so die Begriffe, die dort ganz oft verwendet werden. Ist uns das bewusst? Ist uns das noch bewusst, dass Jesus uns freigekauft hat und wie hoch der Preis war? Die Bibel hilft uns ja Gott sei Dank immer wieder auf die Sprünge, wie zum Beispiel hier in 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 19. Da beschreibt es Petrus so, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold von dem nichtigen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von Christus. Gold und Silber, das ist ja schon etwas unglaublich Wertvolles. Also zur damaligen Zeit war es so in etwa das Wertvollste überhaupt, was man sich vorstellen konnte. Und gewöhnliche Sklaven, die konnten mit Gold und Silber auch freigekauft werden. Aber wir waren keine gewöhnlichen Sklaven. Unsere Sklaverei war nicht einfach menschliche Leibeigenschaft. Nein, wir waren unter der Herrschaft der Sünde und des Teufels versklavt. So beschreibt es die Bibel. Jesus sagte einmal, wer Sünde tut, der wird zum Knecht der Sünde. Wer Sünde tut, wird ihr Knecht. Und genau das ist in unserem Leben ja passiert. Wir sind durch unsere eigene Schuld unter die Herrschaft der Sünde und ihre zerstörerische Kraft versklavt worden. Waren totgeweiht. Auf ewig von der Güte Gottes abgetrennt. All das bringt das mit sich, dieses Versklavtsein unter die Sünde. Wir merken also, das ist nochmal eine ganz andere Dimension von Versklavung als irgendwie so eine menschliche Leibeigenschaft. Mit vergänglichem Gold und Silber kann man aus dieser Art von Sklaverei niemanden freikaufen. Da musste Jesus mit dem Wertvollsten bezahlen, was es gibt, nämlich mit seinem Blut. Blut ist in der Bibel der Sitz des Lebens, der Sitz der Seele sogar. Blut kann zum Himmel schreien, wie bei Kain und Abel. Da lesen wir das, dass das Blut Abels zum Himmel schrie. Im Blut ist das Leben. Deshalb ist es für uns auch unantastbar und durfte in der Bibel nicht verzehrt werden. Menschenblut durfte nicht vergossen werden. Und als Sitz des Lebens ist Blut auch das Wertvollste, was wir besitzen. Blut, also das Leben, ist das Einzige, womit Sünde bezahlt werden kann und auch bezahlt werden muss. In Hebräer 9, Vers 22 heißt es, ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Sünden oder der Schuld. Ohne Vergießen von Blut gibt es keine Vergebung der Schuld. Nun ist Gott ein gnädiger Gott und Gott sei Dank, im Alten Testament ließ Gott das stellvertretende Blut von Opfertieren gelten. Aber diese Opfertiere waren nur etwas Vorläufiges und deuteten schon durchs ganze Alte Testament auf das eigentliche Opfer, nämlich das Opfer Jesu hin, mit dem Gott die ganze Welt versöhnte. Jesus, der selbst ohne Schuld war, der unschuldig verurteilt wurde, er war dieses reine und makellose Opferlamm. Er hat uns mit seinem kostbaren Blut freigekauft. Er hat bezahlt. Und zwar nicht nur die letzte Rate, sondern den vollen Preis. Durch ihn sind wir frei. Das ist Karfreitag. Feierst du das in deinem Leben? Wie man heute so schön sagt. Feierst du das? Und damit meine ich nicht, ob du da jetzt eine Karfreitagsparty machst, sondern ist das in deinem Leben eins der größten Dinge oder das größte Ding? Und wenn ja, was ändert das in deinem Leben? Was ändert diese Tatsache in deinem Leben? Erlebst du diese Befreiung? Erlebst du, wie du von Ängsten befreit wirst? Oder wie Altlasten, Last von Schuld, von deinen Schultern genommen wird? Erlebst du Befreiung von irgendwelchen unguten Bindungen oder Gewohnheiten, von zerstörerischen Verhaltensmustern? Erlebst du solche Befreiung? Erlebst du diese Freude, erlöst zu sein? Feierst du es, ein Kind Gottes zu sein? Das ist großartig, wenn du das tust, weil dazu haben wir allen Grund. Wir sind befreite und erlöste Kinder Gottes. Wir haben Grund, das zu feiern. Und zugleich stellt sich an Karfreitag für mich noch eine weitere Frage. Und zwar eine Frage, die für mich irgendwie lange so ein bisschen, da habe ich mir ganz schön die Zähne dran ausgebissen. Es ist die Frage, die das Leben vom Begründer der Herrenhuter Brüdergemeinde und dem Erfinder unseres Losungsbüchleins, Graf Zinzendorf, total auf den Kopf gestellt hat. Auf einer Reise sah er in einer Galerie dieses Bild hier mit dieser bekannten Aufschrift, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das tat ich für dich, was tust du für mich? Diese Frage hat Zinzendorf nicht mehr losgelassen. Und er hat dann irgendwann eine radikale Entscheidung in seinem Leben getroffen und hat gesagt, ich nehme das ernst, wozu mich der Paulus auffordert in Römer 12, Vers 1. Dort sagt er nämlich, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Eben all das, was Jesus für uns getan hat. Und dann schreibt Paulus weiter, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Zinzendorf krempelte sein Leben komplett um und stellte sich voll in den Dienst für seinen Herrn Jesus. Das tat ich für dich. Und was tust du für mich? Ich konnte diesen Satz lange Zeit überhaupt nicht leiden und fand das auch total krank, wie der Zinzendorf da so unterwegs war. Da wird doch viel zu viel Druck aufgebaut. Da wird man doch wieder in so eine Gesetzlichkeit hineingedrängt, bei der es doch wieder darauf ankommt, was wir alles leisten, oder? Ich hatte echt Bauchschmerzen mit diesem Satz. Und man kann diesen Satz auch tatsächlich falsch verstehen, so als müssten wir Jesus eine Gegenleistung bringen. Ja? Das habe ich für dich gemacht, was ist jetzt deine Gegenleistung? Aber darum geht es nicht. Jesus hat ja am Kreuz nicht gesagt, es ist fast vollbracht. Es kommt jetzt noch auf deine Gegenleistung an. Das hat Jesus nicht gesagt. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Es geht also nicht darum, dass wir irgendetwas leisten oder eine Gegenleistung erbringen müssten. Es geht um die Frage, wie wir auf das Geschenk der Erlösung antworten. Wie dadurch unser Leben wirklich verändert wird. Es geht um die Frage, ob wir wirklich vom Evangelium ergriffen sind und unser Leben jetzt von dieser großen Vision Gottes mitbestimmen oder bestimmen lassen. Haben wir in unserem Leben ein Bild davon, wo Gott mit uns hin möchte? Wie er seinen großen Heilsplan für diese Welt, wie er dich darin mit einbinden möchte? Hast du davon ein Bild, wie Gott dich in seinen großen Heilsplan für diese Welt mit einbinden möchte? Fragen wir danach, wo Gott uns in einem, zwei, drei, fünf Jahren, wo er da mit uns sein möchte, in unserem ganz persönlichen geistlichen Leben oder auch als Gemeinden? Sehen wir so eine vor uns liegende Freude, wie Jesus sie gesehen hatte und was ihn dann dazu bereit gemacht hat, auch die Kosten zu tragen? Heute ist Karfreitag und heute geht es um die Kosten. Was darf oder was muss es mich auch kosten, um dorthin zu kommen, zu diesem größeren Bild, zu dieser Freude, vor uns liegenden Freude? Was darf mich das kosten? Habt ihr auch so geliebte Sünden in eurem Leben, wo es euch unglaublich schwerfällt, die loszulassen? Darf es mich meine geliebte Sünde kosten? Darf es mich vielleicht auch meinen Streit kosten, in dem ich drinstehe, in dem ich mich verbissen habe, weil ich denke, ich bin im Recht? Oder darf es mich auch meinen Komfortbereich kosten? So dieser Bereich, wo ich sage, ach, jetzt bin ich endlich angekommen, jetzt fühle ich mich endlich wohl, hier bleibe ich, lasst uns Hütten bauen. Darf es mich das kosten? Jesus hat nichts zurückgehalten. Er hat den höchsten Preis bezahlt, das Wertvollste, was er hatte. Er hat sein Blut vergossen, sein Leben hingegeben. Dadurch hat er uns freigekauft. Wir dürfen Befreiung erleben. Und unser ganzes Leben kann jetzt neu werden. Wir dürfen nun Teil dieser großen Vision, dieses großen Bildes Gottes werden, Teil seines Heilsplans mit dieser Welt. Dazu befreit uns Karfreitag, dass wir frei werden und unser Leben jetzt mit hineingeben in Gottes großen Plan, in sein großes Bild. Jesus möchte uns senden, wie er gesandt wurde. Amen. Wir machen jetzt eine kurze Lüftungspause, bevor wir gleich das Abendmahl feiern, und während hier die Fenster aufgehen, werde ich noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir können nur staunen über dieses große Bild, das du hast. Und Jesus, wir können nur staunen, dass dich dieses große Bild motiviert hat, bis zum Äußersten zu gehen, als Unschuldiger qualvoll zu sterben. Und das bringt uns nur umso mehr ins Staunen, wenn wir darauf schauen, dass wir dir gar nichts bringen können, sondern dass wir dir eigentlich nur Mühe und Arbeit gemacht haben mit unserer Sünde. Danke, dass deine Liebe größer ist als unsere Schuld. Danke, dass deine Treue größer ist als unsere Untreue. Und danke, dass du ein Gott bist von großer Güte und großer Geduld und großer Barmherzigkeit. Und so wollen wir auch heute mit all unseren Fehlbarkeiten, mit unserer Unvollkommenheit, mit unserer Sünde einfach in deine Arme fliehen und dir sagen, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist. Ich hab's so nötig. Und danke, dass wir das gleich auch im Abendmahl zum Ausdruck bringen können, wie nötig wir das haben, dass wir dein Blut wirklich brauchen und dass du dein Leib für uns hingegeben hast, dass wir das wirklich brauchen und dass wir es dadurch, dass wir es essen und trinken, in uns aufnehmen, für uns in Anspruch nehmen können. Danke für dieses Geschenk. Danke für diesen Karfreitag. Amen.